Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei 17 Grad Jubelradio. Anlässlich der 100. Sendung hören Sie heute
17 Grad interaktiv.
Zwei Redaktionen,
zwei Kanäle,
eine Sendung.
Setzen Sie die Schwerpunkte,
bestimmen Sie die Inhalte,
ergreifen Sie die Gelegenheit.
Mit einem einzigen Dreh am Balanceknopf beziehen Sie Stellung
und positionieren sich im Spannungsfeld zwischen Nord und Süd,
zwischen Radler und Alsterwasser,
zwischen Hamburg
und München.
Verwenden Sie dazu nicht den Lautstärke- und auch nicht den Höhentiefenregler, sondern jenen Knopf, welcher mit Balance bzw. Balance bezeichnet ist.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Durch Messung und Vergleich des Frequenzlastvolumens der beiden Stereokanäle
wird gegen Ende der Sendung automatisch die Siegerredaktion ermittelt.
Somit treffen Sie die Entscheidung.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Hörerinnen und Hörer mit Rundfunkempfängern ohne Kanalwahlregler können bei den Messungen leider nicht berücksichtigt werden.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Jetzt!
Endlich da. Sonnenschein, die Luft, der Himmel. Ja, das sind meine Farben. Weiß, blau.
Was darf's denn sein?
Erhell's bitte.
Amass oder Heule?
Oh ja, natürlich. Genau, Amass.
Ja, freilich. Wo kommst denn du noch her?
Aber das ist eine längere Geschichte. Endlich nicht mehr dieses schale, grau-grün-braune, stinkende, dreckige, pfleckteilige Dreckswasser. Wirklich überall. Am Himmel, am Hafen, in diesem Binnentümpel. Die Häuser, wirklich alles ist in diesem Langweiler-Farbtümpel, außer die Scheiße auf einer Schwarz-Weiß-Karte. Und da, genau dort. Ach, sag ich's im Mint, wie mir das nicht passieren konnte. Gerade mir. Ja, warum eigentlich nicht? Ich, der immer das Gute im Menschen sieht. Leben und leben lassen, wie wir möglich sind. Aber doch nicht mit so einem niederträchtigen Mist. Mit diesen Fischen. Hamburger Schnüte. Ha! Fress es!
Auf dem Kiez nachts um 12:30, 9 Monate ist es her.
Wobei man ja nicht ganz sicher ist, wo der Puff endet und die Stadt beginnt.
Hier, bitteschön, der Moss.
Merci. Wie ein Deck bin ich umgehört auf der Suche nach einem ordentlichen Holsten. Astra. Wir greifen in Fuß. Auf uns Männer, ja, Holsten, dass ich nicht lache. Die müssen auch draufschreiben, dass es bloß ist, sonst wird's ja keiner kennen. Denn Schnaps braucht's auch wirklich, wie ein Geschmack ist. Hamburger Bier. Und am besten nachher gleich noch den Wirt und
also, unser jugendlicher Held stand da am Wickelhosenclub oder wie der heißt und beobachtete, wie alle entweder in ihrer Hose oder in ihrem Einfahren waren.
Warum die immer draußen stehen und nie rein sind, waren die am Anfang zu kalt. Aber als ich zum ersten Mal die sogenannte Hamburger Schule mit ihrem erbärmlichen Gejammer war, weil ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, war mir alles. Und da kam dieses Geschöpf vorbei. Und wie auf Droge bin ich mit. Und dann gab es die ganze Stadt für Kraft. Brücke um Brücke, Straßenzug um Straßenzug. Also, ich total kriegsgestört, immer hinterher. Erst Fuß, bald mit irgend so einem Gegenwart. Dessen Homebase fantasievollerweise passt Taxi. Gefühlte 120 Minuten konnte ich mir das Gequatsche vom Fahrer anhören, wie dieses Kollektiv verstanden ist, nach irgendeiner Demo am Flughafen und die ganze aufregend politisch engagierten Kutsche, das seit der langhaarige Zause auf dem Rasen tritt, Kutsche. Nebenbei hat mein kleiner Pferdestall mit dem unvorteilhaften langen Haar und dem unrasierten HWP-Gesicht mit dem Vorteil aufgeräumt, der Elbanbau wäre maulfaul oder zumindest kommunikativ zurückhaltend. Mit der Zeit kommt man dem ja recht vorhersehbaren ritualen Norddeutscher Gesprächskampagnen auf die Schliche. Erstmal 2 Minuten schweigen, um das selbstgestrickte Geschirr zu üben. Dann die aneinanderreihen genetisch eingebrannter Sprachen. Tor zur Welt, Hafen, hanseatisch, zurückhalten, Verträge per Handschlag und so weiter und so fort. Viele Haars, wenig Sinn.
Franz Beckenbauer. Im Alter von fast 98 Jahren verstarb letzten Mittwoch der weit über die Grenzen seiner geliebten Heimatstadt hinaus als der Kaiser, bekannte Sohn eines Oberpostsekretärs und einer Hausfrau in seiner bescheidenen Stadtvilla in München-Kleinhadern im Kreise seiner zahlreichen Nachbarn. Die Lücke, die der Verblichene hinterlässt, wird schwer zu schließen. Und das nicht nur im Fußball, zu dessen Lichtgestalten der Kaiser schon als kleiner Bub zählte. Denn den 17-fachen Fußballer des Jahres nur im Licht seiner sportlichen Erfolge zu sehen, hieße, ihm nicht gerecht zu werden. Natürlich war er es, der bereits im zarten Alter von 12 Jahren das Außenrissspiel perfektionierte. Der noch nicht einmal 35-jährig 1964 den FC St. Pauli mit seinem Treffer in der 84. Minute den Fangschuss verpasste und so dem FC Bayern München den Grundstein für den Aufstieg in die erste Bundesliga legte. Ihm gelang es 1969, mit unlauteren Mitteln zwar, aber als selber doch auch nicht mehr der Jüngste, einen Mann wie Stanley Buda zu stoppen. Und selbstverständlich dürfen wir nicht seinen großen Erfolg als Trainer der deutschen Nationalelf ausklammern, den 2:1-Sieg gegen Wales im WM-Qualifikationsspiel vom 15. November 1989 in Köln, als er sich selbst von der Trainerbank weg gegen Icke Hessler einwechselte und prompt das alles entscheidende Tor. Der aus einfachsten Verhältnissen stammende gelernte Forstadjunkt hat mehr getan, als die schönste Nebensache der Welt in den Adelstand zu erheben. Bekannt ist der Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Urlumerits als Gründer der Franz-Beckenbauer-Stiftung und für sein Engagement im Benefizteam der Augsburger Puppenkiste, bei dem unter anderem auch ein Uwe Seeler aktiv war, mit dem Franz-Beckenbauer übrigens eine lebenslange freundschaftliche Rivalität verband. Weniger bekannt sind die Verdienste des Mr. WM 2006 und Großkontur der französischen Ehrenlegion um moderne Ernährungslehre, Telekommunikation, Stadtplanung und Mobilitätstechnik. Anders als ein Günther Netzer, mit dem Franz Beckenbauer nebenbei gesagt eine lebenslange freundschaftliche Rivalität verband, wusste der um seinen leichten Schaden weit über die Grenzen des Stadtbezirks 20 hinaus beneidete Erfinder der aktiven 4 Sterne für Deutschland das Fußball anders als in einem Brand, mit dem Franz Beckenbauer, seine der Vollständigkeit halber AD, eine lebenslange freundschaftliche Rivalität verband, schaffte es der Weltmann und Bambi-Preisträger von 1990 mit seinen zuweilen sympathisch Krachträdern anmutenden Auftreten in ungezählten Manager-Etagen von Frankfurt und Singapur sich genug Gehör zu verschaffen und von Boden, Gönner, ja, Freunde zu finden. Diesen bei der Umsetzung eines das Projekt München 3000 war sicherlich eine meiner besten Ideen, sagte der ehemalige Vize-Europameister von Bo bereits 1997 anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises in Stockholm mit dem Ein Meister der Selbstinszenierung. Doch wo er recht hat, er recht. München 3000 hat Maßstäbe gesetzt. Das München von heute hat kaum mehr etwas gemein mit der bayerischen Landeshauptstadt, die sie noch 2005 zur Bundesgartenschau, bei der Franz Beckenbauer als Ehrenpräsident und Fahnenträger die Eröffnungsparade anführte, in den Medien präsentiert wurde. München 3.0 steht beispielhaft für zukunftsweisende Stadtplanung, ressourcenschonende Verkehrsführung, für visionäre sozialpolitische Maßnahmen und kulturellen Reichtum, für ein mustergültiges Nebeneinander von futuristischer Urbanität und, ja, man wäre beinahe verliebt zu sagen, Heimleben zu Hause. Dass München heute weit über die Grenzen Europas hinaus für Lebensqualität erhöht wird, ist hauptsächlich die München. Franz Beckenbauer, Libero der Herzen.
Aber wo war ich stehen geblieben? Ach ja, liebestrunken Taxigast, also ich, hinter dem Geschöpf der Begierde hinterherfahren, immer Richtung Osten, durch die Stadt. Hamm, Horn, Billstedt.
Billstedt, Hamm und Horn erschuf der Gott im Zorn. So heißt es zumindest bei älteren Einheimischen. Dem Sinn nach völlig richtig, wenn wir nach den Eindrücken der nächtlichen Taxifahrt unseres jugendlichen Helden gehen.
Immer dem Knackarsch im Wagen vor mir hinterher. Imbiss, folgt auf Spielhalle, Bräuno, Studio, folgt auf Achtenspann. Plötzlich steht der Wagen vor mir. Die Beifahrertür fliegt auf und ein feuchter Traum springt aus dem Auto und schreit: Sonnenland, du Trottel, Sonnenland! Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob mein nächtlicher Liebesanbahnungsausflug eine so gute Idee ist. Der so-called Kutscher des ersten Wagens gibt Gas und verschwindet. Wir stehen in einer Senke mit lauter ekligen Laubengang. Allerdings steht da über der Durchfahrt tatsächlich Sonne. Was ist denn das für ein schlechter Witz des hanseatischen sozialen Wohnungsbaus? Zumal wir hier offensichtlich nicht die Einzigen sind, die richtig Spaß haben wollen. Es klopft an meiner Scheibe.
Der Schwuch, du musst ja verlaufen, oder was?
Was bitte? Soll ein Schwuchtelpisser sein?
Aber während unser Held noch über die Schlagworte der Saison nachdenkt, bildungsferne Schichten, Parallelgesellschaften und so, nähert sich diese Gruppe von Testosteron-Monstern seiner
so mutierte ich vom genital gesteuerten Romantiker zum schwanzgesteuerten Retter, springe todesmutig aus dem Auto, flüge durch die Rollo an, packe meinen Schwanz und sage entsprechend laut und betont: Komm Schatz, wir gehen. Kurzer, aber expliziter Kuss auf die Wange und wir sitzen auf der Rückbank meines Taxis. Mein Dauerpolitik-Student gibt Gas, bis hierher habe ich alles richtig. Gehört ist gut, aber wo war ich? Sonnenland, ja. Schätzchen schüttelt immer noch den Kopf. Erklärt im Laufe der Rückfahrt, die wir in immer ekstatischeren Gegenden schütteln, dass es eigentlich nach Mümmelmannsberg geht. Wobei ich gar nicht so genau wissen will, was wo das ist. Ich habe im Laufe unserer ersten recht stürmischen Monate auch gelernt, dass der ordinäre Hamburger,
insbesondere der sich für irgendwie anders oder gar subkulturell verortet hält,
von der Existenz der von uns aufgesuchten Orte nichts weiß. Und wenn ihn nicht irgendwelche schwer angesagten Kunsthandlungen erzählen würden, wie irre wichtig und interessant gerade das Gängeviertel oder meinetwegen Vettel ist, würden sie im Traum nicht darauf kommen, einen Fuß auf diese ihnen unbekannten Territorien zu setzen. Ihr Leben spielt sich genau in dem Film wie in der entsprechenden Lonely Planet-Ausgabe.
Erhältlich in der Buchhandlung im Schanzenviertel gleich links neben dem Wieso-Kirchen-Eck für 15,95 €.
Als heiße Szene-Tipps erwähnt. Leider war meine Nordisch by Nature-Liebe in diesem Punkt auch nicht anders als die ganzen übrigen Szenenschlamm. Aber das habe ich zunächst natürlich nicht gemerkt. Und mein Schatz kannte in jedem Laden die entsprechenden, ich möchte mal sagen, wichtigen Leute.
Schon seit Jahrzehnten liegt München im internationalen Städtevergleich auf den vorderen Rängen. Der Sprung an die Spitze gelang der bayerischen Landeshauptstadt jedoch letztlich durch die konsequente Umsetzung von München 3000, einem städtebaulichen Gesamtkonzept, das weltweit seinesgleichen sucht. Im Zuge der Isar-Renaturierung Ende des 20. Jahrhunderts wurden Stimmen laut, die sich auch für einen umfassenden Rückbau des Münchner Innenstadtbereichs aussprachen. Die von den Grünen und Kreisen der CSU unterstützten Pläne sahen vor, das Zentrum innerhalb des Altstadtrings sowie Teile der Isar-Vorstadt nach dem aus den 1820er Jahren stammenden Entwürfen des königlich-preußischen Gartendirektors Peter Josef Lemmer umzugestalten. Von ihren Gegnern als größtes Biergartenprojekt der Welt verspottet, schien die Initiative während der Asienkrise endgültig zu scheitern, wurde jedoch im Rahmen von München 3000 überraschend und in völlig neuen Dimensionen wieder aufgenommen. Mit der Erweiterung des Olympiaparks, der Renaturierung der stillgelegten Bahntrasse zwischen Allach und Föhring sowie der Schließung des Grüngürtels zwischen Thalkirchen, Südpark, Pasinger Forst und Hannelore und der Einbeziehung des Nymphenburger Schlossparks ist München nun zwar vielleicht doch noch zum größten Biergarten der Welt geworden, aber eben auch zu einer Stadt mit unvergleichlicher Anziehungskraft. Da die innerstädtischen Wohngebiete im Zuge der Umnutzungsmaßnahmen weitgehend aufgelöst werden mussten, wurde nördlich der ehemaligen Bahntrasse in den Stadtteilen Feldmoching, Hasenbergel, Milbertshofen, am Bad und Freimann neuer attraktiver Wohnraum geschaffen. Aus vormals provinziell anmutenden Vorstädten wurde das dank Passivbauweise, integrierten Photovoltaikanlagen und geschlossenem Wasserkreislauf ökologisch nachhaltige Wohnviertel Groß-Milbertshofen. Fast 90% der erwerbstätigen Münchner, größtenteils im städtischen Fremdenverkehrssektor beschäftigt, leben in diesem Stadtteil mit seiner modernen Infrastruktur und seinem reichen kulturellen Angebot. Dass sowohl Individualverkehr als auch öffentlicher Personennahverkehr im grünen München nicht in herkömmlicher Weise stattfinden können, wurde schon in der Anfangsphase der Projektierung konsequent berücksichtigt. In enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, dem Münchner Verkehrsverbund MVV und BMW, welche bereits weitreichende Erfahrungen im Bau emissionsfreier Autos gemacht hatten, wurde ein ganzheitliches Verkehrskonzept entwickelt. Riesige Park-and-Ride-Anlagen im Stadtrand mit hervorragender S-Bahn-Anbindung an die Stadt haben aus dem Isar-Athen früherer Jahre ein München gemacht, das praktisch autofrei ist. Am Grüngürtel endet die Freiheit des Automobilisten. Eine Zufahrt ist nur mit S-Bahn oder Rad möglich und mit Erwerb der von der Stadt ausgegebenen München fahren. Mit interessanten Vergünstigungen für das vielfältige, attraktive Fahrzeug. Lediglich entsprechend konzessionierten Einwohnern ist das Führen eines Wasserstofffahrzeuges in der Stadt erlaubt. Ein toller Spaß, auf den die meisten Münchner gerne verzichten, zumal das MPV-Netz vorbildlich ausgebaut ist. Für kürzere Strecken werden nicht nur von Touristen gerne auch die sogenannten Augustinerdroschken für die Personenbeförderung zu großen Bierkutschen genutzt. Eine Fahrt von Schwabing ins Westend, einem ehemaligen Problemviertel nach östlich der Theresienwiese, wird so zum unvergesslichen Erlebnis. Wer gut zu Fuß ist, kann München aber auch erwandern. Zum Beispiel durch den Milbertshofener Hain und den Englischen Garten entlang der Isar bis hinauf zum Grünwalder Tor, dem Eingang zum Naturschutzgebiet Isartal-Tegernsee. Der fließende Übergang zwischen der urbanen Stadtlandschaft München und dem oberbayerischen Voralpenland war ein weiterer, nahezu perfekt umgesetzter Aspekt bei der Planung von München 3000. Für Besucher, aber auch für Einheimische jedes Mal aufs Neue eine atemberaubende Erfahrung.
17 Grad interaktiv.
Bestimmen Sie durch die Wahl des linken oder rechten Sendekanals,
welche der beiden Metropolredaktionen
als Sieger
aus dieser Sendung hervorgeht.
Hamburg
oder München.
Und hier ein erstes Zwischenergebnis. Unseren Frequenzlastmessungen zufolge liefern sich München und Hamburg ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Zurzeit liegt München mit 49,72 Dezibel pro Kilowattstunde nur knapp vor Hamburg mit 49,39.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Verwenden Sie dazu nicht den Lautstärke- und auch nicht den Höhentiefenregler, sondern jenen Knopf, welcher mit Balance bzw. Balance bezeichnet ist.
Wählen Sie Ihren Kanal. Jetzt.
Magst du eine?
Oh ja, bitteschön.
Zum Essen auch was. Der Braten wäre jetzt gerade frisch aus dem Rohr raus.
Super, den nehme ich. Wenn ich nur daran denke, Bratkartoffeln mit Fischabfällen. Hör mir auf. Und dann musst du noch verliebt schauen und versuchen, den faden Matsch zu genießen.
An einem Sonntag im April nämlich hatte die Flamme unseres jugendlichen Helden angekündigt, heute zeige ich dir den Hafen. Das irre Leuchten in den Augen hätte ihn stutzig machen können, aber er war noch zu tief in die zerknitterten Laken vergraben, zu dick eingehüllt in die Restausdünstungen einer dieser Nächte.
Ach, diese Nächte. Wir also zu den Landungspuppen. Und ich tatsächlich beeindruckt. Fette Frachter und ein Kreuzfahrtschiff und alles. Dann, wie soll es anders sein, treffen wir irgendwelche sonnenbebrillten, tattoo-bepinselten Subkulturstärchen. Großes Hallo. Ich war natürlich kurz begeistert, weil noch neu und alles, bis dieses Geschwärl mit der üblichen Nummer anfängt. Sobald sie erfahren, dass ich aus Bayern komme. Billig, billiger, ein Klischee jagt das nächste. Semmel, Seppel, Seehofer, ich kann's nicht mehr hören. Da wird man vorgeführt wie ein Tanzbär. Guck mal, das ist mein Süßer, der kommt aus München. Hi, hi, hi. Dann die anderen so.
Echt? Hast du auch diese geilen Lederhosen? Und redest du auch so?
Mach doch mal vor, was ihr da immer sagt. Furti oder Furti.
Diese Selbstgefälligkeit. Und dabei dieses völlige Unvermögen, sich auch nur ansatzweise auf die Logik und innere Schönheit eines Dialekts einzulassen. Nicht mal die Sprachmelodie stimmt bei diesem billigen Imitation.
Robertstar,
Robertstar,
auf die,
ganz anders, wenn es um die eigene Sprache geht, gell? Mit einer geschehenden Selbstverständlichkeit wirft man da mit Unworten, mit Sprachgewordene der Fischer und seine Frau oder Schlumpf. Naja, was will man von Leuten erwarten, die sich abends mit morgen gehen? Aber was wollte ich eigentlich? Ach ja, zurück zum Hafen. Schatzi und ich und die Kulturflittchen am Wasser. Wetter gerade fast erträglich. Man kann mindestens 4 Grautöne unterscheiden. Asphalt, Wasser, Gesicht, Himmel. Und ich sag so, ohne nachzudenken. Boah, cool, ein Schaufelraddampfer. Sofort unerträgliches Gekreische um mich her, von wegen.
Was, diese Scheißdinger?
Die passen doch gar nicht hierher.
Amerikanisierung der hanseatischen Kultur.
Sind wir hier am Mississippi oder was?
Und schon liegt er wieder offen. Dieser tiefsitzende, dunkle Anti-Amerikanismus der weltoffenen Hanseaten, die ihr Tor zur Welt am liebsten zu einer Einbahnstraße erklären. Ich aber nur meine Liebe im Kopf, ganz eitler Stench, also gefallen wollen um jeden Preis. War nur ein Witz. Und gleichzeitig weiß ich, ich habe mich verraten, verkauft. Ich bin geworden wie alle hier. Eine stylische Hülle, ohne Inhalt. Mit Gräten statt Rückgrat. Ein käufliches, süßes Nichts in der Stadt der Huren. Was hat mich bloß so ruiniert?
In 2 Wochen ist es wieder soweit. Die Spielvereinigung Unterhaching steht zum 6. Mal hintereinander im Champions League-Finale und könnte den 5. Titel in Folge schaffen. Das wäre ein einsamer Rekord in der Champions League. Nach überzeugenden Siegen gegen Cardiff City, den FC Vaduz, La Valletta und den tschechischen Meister Dynamo Dresdova, schade eigentlich, dass wir diesen Teil der Republik nach der Komplettinsolvenz der BRD trotz Hilfe aus Griechenland verkaufen mussten, aber das gehört ja nicht zu den Sportteilen, steht Haching nun im Kampf. Barcelona. Auch in der Bundesliga ist Haching 4 Spieltage vor Schluss und ein Wohlbar für St. Pauli, den Goslar SC und Bayern Pool. Es ist der 12. deutsche Meistertitel. Es wird in Barcelona ein Fest in Rot bleiben. Und das einzige Unterscheidungsmerkmal wird der für viele Gegner immer noch gewöhnliche dürftige Bobschnitten des Vereins sein, von dem sich in den letzten Jahren Barca wird alles daran setzen, die Serie der Hachinger vor allem zu stoppen. Aber da Messi vor 5 Jahren mit 50 aufgehört hat zu spielen, bestehen kaum noch Chancen für uns.
gegen das Heimspiel der
Zerrissen trottet unser jugendlicher Held hinter den anderen her, über irgendeinen Anleger, knallt mit dem Kopf gegen eine herabratternde Gangway, kämpft auf diversen kleinen Fähren gegen die Übelkeit an, zittert, friert, sitzt schließlich vor einem Pfännchen lauwarmen Essen.
Dieser gottverdammte Platt oder Pop oder Panfisch, nicht mal paniert ist er, lapprige Fischritze, dieser gewürzt mit Wasser oder Pisse.
Und landet später wie so oft in einem der szenigen Szeneclubs, die so szenig sind, dass man sie nicht mal szenig nennen darf.
Apropos Szene, in dieser kurzen Zeit des tiefen Glücks habe ich wohl sämtliche überdachte Orte kennengelernt, in denen dicke 90er Jahre Hornbrillen des Kursvorschulaufblasen von sich geben und immer noch so tun, als wäre die Hamburger Schule gegen die Fahrt. Dabei versuchen männliche Szenenschlampen so zu gucken wie Frank Stilker. Und wer das aufgrund mangelnden Aussehens nicht schafft, imitiert wenigstens die Durchblicker-Pose von Josh Cameron, obwohl der ja beileibe kein Hamburger ist.
Und von Gesellschaftskritik ja nun wirklich keine Ahnung hat.
Das heißt, den kumulierten Wahnsinn bekommt man erst, wenn man sich diese Leute auf der sogenannten Piazza im Schanzenviertel anschaut. Ganz aufregend findet, mit Gleichgesinnten über Gentrification zu sprechen. Und ansonsten einen auf Digital Bohemian. Da tragen sie dann einen Lebensstil vor sich, der zwar komplett sinnlos ist, aber sich trotzdem gut anfühlt. Zumal, wenn man dabei auf die rote Flora schaut und schon die Außenfassade wirklich aufregend. Was man denn da nicht alles für tolle Geschichten zum Besten gibt. Über 1. Mai-Randale, eingeschlagene Sparkassenscheine, angezündete Müllkonten und so weiter.
Unser jugendlicher Held sitzt also noch immer im Biergarten und zingelt vor sich hin. Die Aktivitäten um ihn herum scheinen ihn weder zu interessieren noch irgendwo zu berühren. Eigentlich bekommt er von seiner Umgebung rein gar nichts mit. Er taucht von einem Gefühl ins nächste, bewältigt seine nicht allzu lange zurückliegende Vergangenheit. Der wohltuende heimische Geschmack von ihm ist wieder zu Hause. Seine Gedanken schweifen in einer komplexen Mischung aus Wut, Selbstmitleid, Optimismus und Abiturzerrung von Schilderblatt ins Kabelviertel über das Heiligen Geistfeld nach Karten und Blumen. Zwei Zungen, die sich in eine Eistüte bohren, miteinander um die letzten Kirschreste des Joghurtbechers ballen.
Scheiß drauf, diese Stadt war nichts für mich. Gute Fix hin oder her. Die Szene hier zu Hause ist größer, angenehmer, offener, identifizierbarer. Da wird sich nicht verstecken. Da tut nicht auch noch die Community so, als wäre mehr Sein als Schein ein angemessener Lebensphilosophie. Der Hanseat, gleich welcher Couleur, meint ja, man solle Besitz nicht noch herzeigen und tut so, als seien ihm Statussymbole nicht wichtig. Bei den meisten Nordlichtern ist es allerdings so, dass sie einfach nichts zu herzeigen haben. Deshalb gebärden sie sich so krawallprotestantisch. In Wirklichkeit ist diese angebliche materielle Zurückhaltung purer Mythos. Ich meine, in München nennen sich die Ultras Schickeria. In Hamburg heißen sie Carpe Diem. Das sagt doch wohl alles, oder?
Wieder einmal ist es soweit. Morgen werden zum 30. Mal die Weltkulturfestspiele in München eröffnet. Schon seit Tagen geht ein Sprachengewirr durch die Straßen und über die Plätze der Metropole. Die Hotels sind seit Wochen ausgebucht. Privatquartiere so gut wie nicht mehr zu haben. Im Pressezentrum Frauenstraße warten über 1200 Journalisten gespannt auf die Eröffnung und arbeiten sich warm. Der global operierende UN-Fernsehsender ist mit 78 Kamerateams vor Ort. Die Besten aus allen Sparten der Kultur, erstmals sind über 100 Länder vertreten, absolvieren die letzten Proben. Überall spürt man überbordende Spielfreude. Künstlerinnen und Künstler fiebern den Einzug in die Weber-Kahn-Arena entgegen, um das Eröffnungsfest mit über 120.000 Besuchern und Millionen Fernsehzuschauern zu feiern. Nutzen wir die Zeit für ein kurzes Innehalten, um zurückzuschauen. Wir blicken zurück auf die Jahre um 2020, die später nur noch die silbernen 20er genannt werden. Nach der Absage der Winterolympiade, verursacht durch den Boykott der jamaikanischen Bobmannschaft, lag München wütend da nieder. Doch mit dem überraschenden Sieg der Liste 18 bei den Kommunalwahlen 2019 änderte sich alles. Konsequent setzte der neue Oberbürgermeister Weber Kahn mit seiner Liste 18 den Plan München 3000 von Beckenbauer um. Einen speziellen Schwerpunkt sah Weber Kahn, später nur noch liebevoll Papa Kahn genannt, in der Kultur. Besonders blieb sein legendärer Satz im Gedächtnis: Ich kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Münchner. Hier soll noch an einige verdienstvolle Mitarbeiterinnen erinnert werden. Zum einen die über die Stadtgrenze hinaus bekannt gewordene Kulturdezernentin C. Fidelus. Dank ihrer affektiven Arbeitsweise und vielfältigen Verbindungen schaffte sie es, die Großen der Kultur nach München zu locken. Bedacht werden sollte auch der Finanzdezernentin Danovic, die mit innovativen Erlassen immer wieder den Staatsort erfüllte. Stefanio, der für die wegweisenden Kulturbauten zuständig war. Deren Krönung der Bau der 120.000 Personen fassenden Weber-Kahn-Arena heute UNESCO-Weltkulturerbe bleibt. Nicht zu vergessen die Sozialdezernentin Niemetinger, die für den inneren Frieden sorgte und es schaffte, dass die ganze Stadt an einen Strang zog. Wurde anfangs noch bundesweit gespottet über die weitreichenden Pläne München 3000, hier sei besonders an die hämischen Kommentare aus Hamburg erinnert, kann man seit spätestens Mitte der silbernen 20er frei nach Reuter sagen: Völker dieser Welt, schaut auf diese Stadt. Aber nun nach vorne geblickt. Freuen wir uns auf das Aldi Süd Symphonieorchester, das Tengelmann Ballett, den weltbekannten Uri-Chor sowie das Lidl Theater Ensemble und wie immer auf die Verleihung der Goldenen Bavaria. In 33 Kategorien wird erneut dieser international begehrte Filmpreis verliehen. In der Kategorie Bester Film hat der deutsche Streifen Hamburg und die Flusspiraten die beste Chance. In der Hauptrolle glänzt das bayerische Urgestein Andy Murio, Geheimfavorit für den Preis bester männlicher Darsteller. Einen GWR-Mutztropfen gibt es allerdings leider auch diesmal wieder. Die Opernvorstellungen finden auf Druck des UN-Fernsehsenders um 4 Uhr früh und die Elektro-Rock-Konzerte um 13 Uhr statt. Doch nun Schluss mit Trübsal, lassen wir die Sektkorken knallen und freuen uns auf 14 tolle Tage.
Überhaupt Fußball, insbesondere dieser angebliche Kultclub vom Kiez. Ich muss kotzen. Noch die hinterletzte Matschbirne erklärt haben, wie doll politisch doch das Ganze am Müllerntor. Dass ich nicht lache. Die Vermarktung kann man loben. Nichts dagegen, aber dieses Und wenn man sich wie wir zwei in den einschlägigen Viertel bewegt, wird man ja von St. Pauli Totenköpfen verfolgt und von Retter-T-Shirts und Retterinnen und Retterchens. Ist es nicht erbärmlich? Und wir merken, diese Fragen sieht an, dass sie keine Ahnung von Kicken haben. Genau wie dieses Schmunzelmonster, das sich Präsident schimpft. Beim Thema Stadionverbote gibt es dann tatsächlich keinerlei Unterschied mehr zwischen denen und den bundesweiten Hysterikern. Not established since 1910. Guter Spruch. Nichts dahinter. Mann, diese Stadt hat mich wahnsinnig gemacht. Überall Wasser, alles scheiß flach. Die Luft stinkt nach verdorbenem Fisch. Und dann auch noch diese Scheiße von den Listen. Pseudo-Trollarsch, Lotto, ich dachte auch, ich hätte eine Hamburger Perle, aber meine scheiß Perle war nicht meine Hamburger. Ich war viel zu lange in dieser Stadt. Allein dieser Punkt.
Nachrichten. Gewalttätige Demonstranten haben in Hamburg die Vorführung eines Films über Israel verhindert und sollen die Kinobesucher als Judenschweine beschimpft haben. Als das Hamburger Programm Kino B-Movie gemeinsam mit der linken Gruppierung Kritikmaximierung den Film Warum Israel von Claude Lanzmann vorführen wollte, blockierten Mitglieder des benachbarten antiimperialistischen Zentrums namens B5 den Eingang. Warum Israel war der Debütfilm des heute 83-jährigen Lanzmann aus dem Jahr 1973. Darin befragt Lanzmann Israelis zu ihrem Leben in Israel und beleuchtet die Gründe für die Existenz dieses Staates. Die Augenzeugenberichte von der militanten Aktion gegen den Film Warum Israel erinnerten an die 30er Jahre. Doch stattgefunden hat sie im Jahr 2009. Dort, wo wohl kaum jemand mit derartigen Übergriffen gerechnet hätte, auf St. Pauli, einem traditionell linken Viertel in Hamburg.
Immer und immer habe ich nur ein Bild vor. Mein Liebchen. Ja, mit den dunklen Augen, der stählernen Figur, der verdorbenen Aura. Ein feuchter, Traum voller Charakter. Alles danach, als der Wasser.
Aber es war ja auch so.
Klar, und meine süße Halsschnecke war ja alles kein Problem. Bleib bei mir, bla bla bla. Ich so, ich brauch langsam Kohle. Und dann der Superfahrer.
Ich frag mal bei Beuten nach. Der ist ein super Anwalt, auch voll solidarisch und so.
Und in der Tat. Bisschen dubios, der Kerl, aber will nicht mir einen Job zu geben. Und das Büro. So kam eins zum anderen völlig überstürzt. Ein hormongesteuerter Rausch.
Schatz, ich hab von der billigen Wohnung gehört, direkt auf St. Pauli. Schatz, der Ole, du weißt schon, der Designer hat ganz billige Ausstellungsstücke. Wir brauchen noch Möbel. Schatz.
Und so weiter. Frag nicht. Bis eines Tages. Nein, nein, kann darüber nicht sprechen.
Soll ich vielleicht?
Nein, ich muss da durch.
17 Grad interaktiv.
Bestimmen Sie durch die Wahl des linken oder rechten Sendekanals,
welche der beiden Metropolredaktionen
als Sieger
aus dieser Sendung hervorgeht.
Hamburg
oder München.
Ja, hier ist wieder Katja live aus dem Rechenzentrum. Und so sieht es aus. Nachdem München zwischenzeitlich seinen hauchdünnen Vorsprung auf stolze 0,85 Dezibel pro Kilowattstunde ausbauen konnte, hat jetzt Hamburg deutlich am Boden gewonnen und liegt mit 53,27 Dezibel pro Kilowattstunde erstmals in Führung. Immerhin 0,51 Dezibel pro Kilowattstunde vor München.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Hörerinnen und Hörer mit Rundfunkempfängern ohne Kanalwahlregler können bei den Messungen leider nicht berücksichtigt werden.
Wählen Sie Ihren Kanal. Jetzt!
Das Aufblühen des urbanen Lebens in der Metropole hat auch die religiöse Vielfalt und Entwicklung befruchtet. Voller Zufriedenheit können München und seine Menschen zurückblicken auf Jahrzehnte religiösen Dia, wenn nicht sogar Polylux. Längst vorbei die Zeiten, als der geplante Moscheenbau in Sendling viele Bürger zu Protesten veranlasste. Heute stört sich niemand mehr an den mittlerweile zahlreichen neu errichteten und auch von außen als solchen zu erkennenden Moscheen. Hierzu dürfte sicherlich auch beigetragen haben, dass gerade viele der Münchner mit tiefen religiösen Überzeugungen sich mittlerweile dem Islam zugewandt haben. Die teils durchaus dramatischen Entwicklungen innerhalb der bayerischen katholischen Kirche, wie Abschaffung des Zölibats und Frauenweihe, haben jedoch einige der Gläubigen zum Religionswechsel gebracht. Natürlich ist auch die islamische Gemeinde Münchens seitdem nicht mehr dieselbe. Die intensive Verehrung der Prophetentochter Fatima, deren Schrein in der Hasra-Fatima-Moschee am Marienplatz viele Wallfahrer anzieht, ist doch immer noch eine Besonderheit in der islamischen Welt. Die Prozession zum Jahrestag der Fatima-Erscheinung vor nunmehr 30 Jahren ist ein weit über die Grenzen München hinaus bekanntes Ereignis, das nicht nur viele Münchner jedes Jahr aufs Neue begeistert, sondern auch zahlreiche Touristen anzieht. Auch das Oktoberfest hat durch die Teilnahme der islamischen Gemeinde am Trachten- und Schützenzug eine Bereicherung erfahren, die den Besucherzustrom weiter steigt. Ermöglicht wurde dies durch die nur historisch zu nennende Fatwa des Großmuftis, die jedenfalls für München das Ende des angeblichen islamischen Alkoholverbots bedeutet. Auch die katholische Kirche hat nach vielen schweren Jahren der inneren Auseinandersetzung, Spaltung und Verfolgung wieder in ruhigere Fahrwasser zurückgefunden, wenn auch die verbliebenen Anhänger der heiligen bayerischen Kirche gelegentlich noch für beunruhigt. Aber diese Gruppierung verfügt im Münchner Stadtgebiet seit dem Eingreifen der Inquisitionsbehörden kaum noch über Mitglieder und die vorwiegend im oberbayerischen Bergland lebenden Anhänger sind mehr mit dem Erhalt und der Festigung der Gemeinde beschäftigt, als dass sie es in München vorbringen. Der Tod des Gegenpapstes Kevin I. beim gescheiterten Großangriff auf das Sündenbabel in München und das Ausbleiben des angekündigten jüngsten Gerichts hat manchen Anhänger zur Rückkehr in den Schoß der katholischen Kirche oder zur Hinwendung zu anderen Religionen bewegt. Seit dem letzten blutigen Attentat auf St. Benno am Ferdinand-Miller-Platz in der Münsterstadt sind mittlerweile auch schon mehrere Jahre vergangen, wozu sicherlich auch der Ausbau der Befestigungsanlagen rund um das alte Herzland der heiligen bayerischen Kirche seinen Beitrag geleistet hat. Auch die evangelische und die traditionelle katholische Kirche treten vermehrt als Standortfaktoren für den nahen Fernbuchismus erfüllen, wozu die Aufgabe des personalen Gottesbegriffs durch die Protestanten und die Verschmelzung mit der buddhistischen Gemeinde durchaus beitragen. Der architektonisch revolutionäre Neubau der evangelischen Stadtkirche in Südbadstein am Wagnerplatz in Heidhausen lockt jedes Jahr Zehntausende von Besuchern, insbesondere aus dem ostasiatischen Raum. Hingegen ist für die Katholiken aus aller Welt der Besuch mindestens auch deswegen eine Reise wert, da mit dem Kauf der Münchenkarte nicht nur freier Eintritt in alle Kirchen, sondern auch ein Ablass der westlichen Sünden, bei Kauf der München-Superkarte sogar der einer Grundsumme umgekehrt ist. Verschiedene neo-schamanistische, kabbalistische und hinduistische Strömungen ergänzen das Angebot für Einheimische, Zuwanderer und Besucher und sorgen für eine hohe religiöse Lebensqualität.
Ich bin krank geworden vor Schmerz. 40 Fieber,
Unvorstellbar, das Leid. Kalt, grausam, hinterhältig, wie diese ganze kranke Stadt.
Also, um das zu erläutern. Unser Held wurde verlassen. Genauer, erst fand er sein Hanseatenflittchen im Bett mit einem widerlichen, langhaarigen Blonden. Kaum ich zeig dir mein Hausbootbaby, Hengst. Dann Streit, Geschirr kaputt, Scheiß weg. Deshalb lag er tagelang im Bett, fiebrig müde, weil Herz gebrochen.
Derweil mein Herzblatt, die mörderische Schlampe, bei irgendwelchen Freunden, die die Wunden lecken dürfen. Und was weiß ich, was sonst noch ist. Ich denke, kranke Fieberfantasie. Diese kranke Monster, die auf mich zufällt. Über mein Bett wollte er singen. Wow, geh weg! Aber er legt sich zu mir ins Bett und säuselt. Und seine Hand wandert in meinen Stift. Ich schrecke hoch. Das Radio neben mir fährt weiter. Dann endlich nach. Das Gelüche. Messerstecherei auf der Reeperbahn. Schwarz-Grün gratuliert sich zu irgendeinem windelweichen Kompromiss.
Das Wetter. Über weiten Teilen Europas hält der Einfluss des karibischen Hochs Nimet an und beschert uns sommerliche Höchsttemperaturen von tagsüber bis zu 34 Grad im Süden, in den Mittelgebirgen bis zu 30 Grad. Allein im Raum Hamburg bleibt es frisch bei 10 Grad. Hier macht sich der Einfluss des Beschreiertiefs Erdwilhelm bemerkbar. Es ist mit Windstärke 5 und einer Regenwahrscheinlichkeit von 97% zu rechnen. Vom Tretbootfahren auf der Alster wird dringend abgeraten. Gute Nachricht: Über Finkenwerder werden für 13 Uhr ca. 15 Minuten Sonnenschein vorhergesagt.
Noch ein helles bitte. Also wo war ich? Ja, verlassen, krank vor Kummer, Fieber. Die letzten Monate rauschen an mich. Erste Nacht an der Elbe und der Sterne. Die Privatausstellung bei Richter. Nur für mich das Treffen mit Corny Lippmann und Schmidt Tivoli. Nur mal für mich arrangiert, weil ich den schon immer mal kenne. Immer wieder fallen mir die Augen zu. Vor mir tanzt ein goldenes Tanzbrötchen im Keller. Doch schon kommt Mohammed Atta und seine Kumpels. Dich machen wir platt, du schwules Held. Kicken es weg und beginnen einen Kunststiefeltanz mit dem König der Löwen, Jägerkalle Schwänzen und der Nutella.
Irgendwann hat dann irgendwer doch mal den Notarzt gerufen und dem gleich die gesamte Habe unseres übrigen Helden in einigen Plastiktüten in die Hand gedrückt.
Mai geht's mir gut hier. Wenn die mir nur nicht solche Sorgen machen. Aber der Reihe nach. Ja, das brauchen
wir. Unter Dr. Petersons Fachmann wurde unser Seine Kampfgeister.
Noch eine Runde, habe ich mir gesagt. So schnell gebe ich nicht.
Noch eine Runde wollte er, Schatzi hin oder her, den Kampf im grausamen Moloch an der Elbe bestehen. Und dann?
Als Ende 2010 die Kultfabrik als Nachfolger des Kunstpark Ost ihre Pforten schließen musste, machte sich Wolfgang, einer muss es doch machen, nötig daran, seinen größten und lange Zeit im Geheimen geplanten Coup in die Tat umzusetzen. Damals hatte er bereits mehr als 20 Jahre Erfahrung im kanalisierten Massenentertainment gesammelt und auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens München-Riem, anschließend im Kunstpark Ost und schließlich mit der sogenannten Kultfabrik Vergnügungsareale geschaffen, in denen sich im Monat durchschnittlich 250.000 Partywillige aus München und dem weiteren Umland dem hingaben, was sie und die jeweiligen Clubbetreiber eben unter Vergnügen verstanden. In den besten Momenten gilt dies einem hedonistischen Disneyland, im Normalfall einem riesigen eingezäunten Ballermann und in jedem Fall lange Zeit um Europas größte Partyzone. Nachdem der nach der Schließung des Optimo-Geländes einsetzende Trend des innenstadtnahen Tanzvergnügens gestoppt und im Zuge dessen entstandenen Clubs, der mittlerweile abgeschlossenen Renaturierung der Münchner Innenstadt reichen musste,
kam Herr Nöth und die Stadtoberin überein, das Konzept der kasernierten Vergnügungsanstalt zu optimieren und planten einen Eventpalast nahezu unbekannten Ausmaßes. Der eigenen, sowie der städtischen Tradition bewusst, erinnerten sie sich an Münchens ersten Erlebnistempel, das sagenumwobene Schwabinger. Einst erhob es sich am Rande von Swingen Schwabings Hauptschlagader, ein Bauwerk, das einem aus gigantischen Legosteinen nachgebauten aztekischen Tempel glich. Doch obgleich die 70er Jahre in Mode, Kunst und Musik ein fröhliches Comeback feierten, blieb das Schwabinger für lange Zeit von Erdbeben verschwunden. Überteuerte Mieten für die in seinem Inneren verborgenen Betrieben Bars, Restaurants und Tanzlokale hatten den kommerziellen Absturz des bis dahin kühnsten architektonischen Entwurfs der deutschen Landeshauptstadt schon nach wenigen Jahren herbeigeführt. Er baut 1973 den Landplatz nach einem Jahr seinen Und weil das Schwabinger bei seinen Zeitgenossen eher als Schande und Plastik, denn als Zierde einer ansonsten recht langweilig gebauten Metropole galt, wurde es 1979 kurzerhand wieder abgerissen. Im Fahrwasser allgemeiner Retromanie entstand Münchens retrospektiv visionärer Vergnügungstempel Schwabinger 2. In bemühter Ausgewogenheit schuf man nach eigenem Vorbild ein unübiges Areal kontrollierter Lustbarkeit, doch musikalisch überließ man nichts dem Zufall und kreierte einen neuen Halt. Während man beispielsweise bei den meisten Hamburger Bands eine vage Tradition ausmachen kann, die nicht unwesentlich von der dort anwesenden Befreiungsmacht England herrühren dürfte, begaben sich die Macher des Schwabinger 2 auf die Suche nach Ausläufern jener Kulturgüter, welche AFM und DGIs nach München brachten, und wurden prompt fündig bei den Disco-Produktionen George Moroder's, dem wir unter anderem Klassiker wie das poppige, rhythmische Fly Robin Fly von Silver Convention und Donna Summer's Rätsel Hierbei wird Disco jedoch nicht in erster Linie als Tanzmusik, sondern als perfekter Pop und somit als Lebensprojekt verstanden. Melodiöse, einprägsame, unprätentiöse, katholische Sinnendurchdringtheit, die sich mit optimistischen Botschaften mischt und selbstverständlich unendlich mehr Sophistication aufzuweisen hat, als alle Rockmusik von Jethro Tull bis Kurt Cobain. Große Melodien, die einen deutlichen Hinweis darauf liefern, dass es von den Bäumen des Lebens noch so einiges zu naschen gibt. Und an dieser Stelle geben wir ein klitzekleines bisschen Hoffnung. Denn Harmonie, Melodie und Schönheit sind eben auch Teile einer Utopie, die ihre Umsetzung von Ästhetik und gesellschaftliche Praxis haben. Und um einmal mit Heinrich Heine zu sprechen, ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewürzte Genüsse. Wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia, Kulturmente, kostbare Wohlgerüche, Wollust und Kraft, lachende Nymphenfans, Musik und Komödie. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Wiedereröffnung der Haifischbahn.
17 Grad interaktiv.
Bestimmen Sie durch die Wahl des linken oder rechten Sendekanals,
welche der beiden Metropolredaktionen
als Sieger
aus dieser Sendung hervorgeht.
Hamburg
oder München.
Jetzt ist es soweit und das Ganze scheint auf ein Fotofinish hinauszulaufen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, München 61,07 Dezibel pro Kilowattstunde, Hamburg 61,08 Dezibel pro Kilowattstunde. Also, Sie haben es in der Hand. Sie entscheiden über Sieg und Niederlage. Sie sind das Zünglein an der Waage.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Verwenden Sie dazu nicht den Lautstärke- und auch nicht den Höhentiefenregler, sondern jenen Knopf, welcher mit Balance bzw. Balance bezeichnet ist.
Wählen Sie Ihren Kanal. Jetzt!
München oft ist verbrachte er nun seine ganze Zeit
aus
im
der
Büro,
ehemaligen Vorzeigestadt
stürzte sich in Arbeit in der Hoffnung, sein gebrochenes Herz mit dem Tacker reparieren,
ob im
die Seufzer seiner Seele mit dem Klappern der Tastatur
oder
Tagung, übertönen
ob in der Bäckerblume oder im Jahresbild.
Die ehemals gemeinsame Wohnung war zur No-Go-Area geworden.
Der Begriff Munich-Effekt
im
B&B-Hotel
raubten ihm die durchgeknallten Vollidioten, die mit 120 durch die Stresemannstraße heizten, den Schlaf.
Tja, und dann eines Nachts im Büro
unser jugendlicher Held sitzt noch allein im stahlglänzenden
so
Bürokomplex in der Hafen
als vor vier Jahren
unter ihm die dröhnenden Presslufthämmer der rumänischen Leiharbeiter, die von
abgezimmerten
Ei die Elbphilharmonie
hochziehen,
schreckt unser jugendlicher Held auf seinen Achten hoch.
Darunter sechs Frauen und Kinder bekam das Bild der Vorzeigestadt München erst ein bisschen. erst vergangenes Jahr nun wurde
ich so,
beim Versuch,
fuck, was geht denn jetzt?
Über die grüne Grenze
fünf vermummte Gestalten dringen von allen Seiten in das Büro ein.
Und
einer
verletzt.
Durch die Tür, zwei durch splitternde Fenster,
zum
zwei Seilen sich mit präzisen, geschmeidigen Bewegungen in der Glaskugel
und wurden dabei von Münchner Grenzjägern, die ja ohnehin im Ruf stehen, nicht lange zu
fesseln, gestellt.
Ohne das unmenschliche DDR-Regime verharmlosen zu wollen, erinnern diese Ereignisse doch allzu sehr an die Geschehnisse an der innerdeutschen Grenze zwischen 1961 und 1989.
Was wollt ihr?
Und es ist uns mehr als
schleierhaft,
wie derartige Vorkommnisse von Medien und
Verhandlungen
verharmlost, runtergespielt oder
gleich
sprichwörtlichen Teppich.
Wir sind gekommen, um dich zu befreien.
Wir haben gehört, dass du hier gegen deinen Willen festgehalten wirst.
Folge gegönnt.
Naja, also eigentlich, das musst du gelitten haben. Mein Gott, wie du aussiehst.
Champions League.
Ganz blass.
Meisterschaft. Champions League.
Haben sie dich
so geht das nun seit Jahren.
Also,
Ende ist
ehrlich gesagt, ja, auf Art schon.
Als der FC Bayern München noch oben mitgespielt hat, kam der Rekordmeister hin oder her.
Ich konnte es kaum glauben.
Wieder mal zu
den weiten Weg rauf in den kalten Norden.
Oder
nur für mich.
Und zu packen,
wir sind fast die Tränen gekommen. Irgendwie hatten sie recht. Ich war gegen meinen Willen.
Umgebaut worden
etwas
ist,
hat mich festgehalten.
Sowieso keinen
mit eisigen Klauen.
Ich schaue seit
diese
Stadt, nur noch
diese
Zeit
Menschen hatten meinen Willen gebrochen. Mir jede
Über das Trauerspiel Weltkulturfest.
Jede Vorstellung von einer anderen.
Was bitteschön ist ein Pomp, Prunk und Pathos.
Wusste ich doch, dass sie dir was antun würden. Aber damit ist jetzt Schluss. Die ganze Scheiße hier fliegt in 10 Minuten in die Luft. Und nicht nur das Büroteil hier.
Diese
Scheißstadt wird nicht wiederzuerkennen.
Berliner Filmfestspiele wieder aussehen, wie die Betriebsfeier vom Autohaus.
Mann, dir tut der Dreck hier
auch gar nicht. Und das Schwabenland 2 mit seinem
müden Euro-Disco auf und
schlecht kopiertem Retro-Ambiente. Da denke ich beinahe wehmütig.
Auf geht's, Packmas, Servus Hamburg.
Die Freunde fliehen durch die brennende Stadt.
Stücken von
Feuersturm, nichts dagegen. Bald wimmelt es überall von dunkelblauen Kulani-Uniformen. Die Freunde müssen sich aufteilen.
Dass der ganze Blödkram jetzt von der Süddeutschen auch noch als besser als das Original bezeichnet
wird. Falls wir uns verlieren,
lässt den
treffen wir uns im
Augustiner,
in der Arnulfstadt.
Giorgio Moroder steht.
Der zuerst da ist, wartet auf die anderen.
Diesen, bald 250 Jahre alt, war schon früher eine Höchstfrage.
Ich weiß nicht, ob sie es geschafft
Seit
haben.
Findige Event
aber ich werde hier auf sie warten.
Das Konzept
und wenn es noch so lange dauert,
um feiern,
sie sind meine Freundin.
Das heißt,
sie haben mich befreit.
Sehr inklusive.
Kellnerin,
ist es voll
nur Bier.
Das heute urbayerisch unseres Neues wurde früher
ein Freund Johnny liebte eine Dame. Die war schlecht, wie alle Damen sind.
Die da so einträchtig
sind. Euer Lilly war ihr werter Name. Und
das
mein armer Johnny war voll Liebe
blind. Religion bleibt Religion und dann Quatsch. Den meinethalben jeder im stillen Kämmerlein praktizieren kann, aber dann soll er da auch bleiben im stillen Kämmerlein. Und das Wetter war in München früher auch besser.
Braucht's ein Bier?
Hallo, Augustina.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.